also einen zweiten Teil zum Thema biblische Gemeinde bauen, auch heute noch einiges sagen, wie das bei uns ist. Nur als Beispiel eben, auch für euch vielleicht eine Hilfe. Wenn bei uns sich jemand meldet, der sich der Gemeinde anschließen möchte, dann ist es so, dass wir ein Gespräch mit ihm führen. Zwei Brüder. Ich muss nochmal vorne anfangen, sehe ich, und schneide es raus. Die Technik. Deshalb mache ich auch keine PowerPoint, das ist dann noch viel aufregender. Ich mag das gar nicht. Ich habe lieber einen freien Vortrag. Ja. Ist jetzt eingestellt? Bisschen höher. So. Liebe Geschwister, wir kommen jetzt zum zweiten Teil. Biblische Gemeinde bauen, auch heute. Und da möchte ich aus unserer Gemeinde noch ein Beispiel erzählen, wie wir das machen, wenn sich Menschen melden, in die Gemeinde aufgenommen zu werden. Wir haben auch Gemeindemitgliedschaft. Es gibt auch Gemeinden, die das nicht haben. Das ist ihre Entscheidung. Aber ich bin überzeugt von der Bibel her, dass so ein Einzelchristsein, Herumvagabundieren eben nicht biblisch ist, weil man kann die ganzen Ordnungen der Gemeinde nicht befolgen. Man kann zum Beispiel nicht einander in der Gemeinde dienen. Wie soll man das machen, wenn man allein irgendwo ist? Man kann nicht einander lieben, man kann nicht einander helfen, man kann sich auch nicht Ältesten unterordnen. Wozu gibt es Älteste und Diakone und Dienste in der Gemeinde, wenn das gar nicht zum Einsatz kommen kann, wenn die Leute irgendwo einzeln herumschwirren, versteht ihr? Also Gemeinde braucht Struktur, braucht Ordnung, auch auf der Erde. Sogar im Himmel, sagt der Herr Jesus, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Auch da ist geordnet. Es ist nicht einfach so, dass man auf Wolke 7 irgendwo schwebt, wie sich manche in der Welt vorstellen, sondern es ist wie in einem Staat, eine Stadt mit Gassen und Toren. Also da herrscht Ordnung. Und viele wollen heute ohne Ordnung leben, aber das ist nicht biblisch. Und deshalb haben wir auch bei der Gründung damals überlegt, unserer Bibelgemeinde in Pforzheim, wie sollen wir das machen? Sollen wir eine Gemeindeordnung formulieren oder nicht? Viele Gemeinden machen das, aber liebe Geschwister, es darf nicht zum Gesetzeskatalog werden. Das ist eine andere Gefahr, wo dann noch unterschrieben wird und wenn du das nicht einhältst und so weiter. Nein, natürlich, im Reich Gottes gibt es nur Freiwillige, auch in der Hölle gibt es nur Freiwillige und deshalb steht es natürlich jedem frei, sich einer Gemeinde anzuschließen oder sich eine andere Gemeinde zu suchen oder wie auch immer. Aber wir versuchen eben möglichst nahe an der Bibel zu sein und ich sage auch jedem, der sich meldet, erstens, wir sind keine perfekte Gemeinde und zweitens, dass natürlich jederzeit die Möglichkeit zu sagen, wenn bei uns etwas nicht biblisch sein sollte, das von der Bibel her, vom Neuen Testament insbesondere, zu begründen und zu sagen, da handelt ihr nicht biblisch. Und dann müssen wir das prüfen vom Wort Gottes her. Wir sind keine Päpste, die unfehlbare Dogmen festlegen mit den Konzilien oder so, sondern wir sind als bibeltreue Christen immer wieder aufgerufen, uns selber prüfen zu lassen von der Bibel her, von der Heiligen Schrift. Und zwar in einer unverfälschten Fassung natürlich, muss ich heutzutage auch dazu sagen. Es gibt viele verfälschte Bibeln, leider. Nun, und wir haben deshalb, ich lese es einfach mal vor, sonst wird es zu lang, eine Gemeindeordnung formuliert. Es sieht einfach so aus. Und das geben wir jedem in die Hand, erstmal zum Lesen. Wir haben auch ein Glaubensbekenntnis. Das sieht so aus. Es ist recht viel, ja, zu lesen. Das sind, glaube ich, wie viele Seiten sind es denn? 12 Seiten Glaubensbekenntnis, aber DIN A5. Gemeindeordnung 2,5 Seiten DIN A4. Und wenn das die Geschwister, die neuen Geschwister bejahen können, dann nehmen wir sie auch auf. Wenn aber massive Infragestellungen sind und man sagt, also das kann ich gar nicht so sehen, dann hat es natürlich keinen Sinn, dann würde man nur streiten und das bringt auch nichts. Also jede Gemeinde braucht auch ihre Struktur, ihre Prägung, ihre biblische Gemeindeordnung und Grundlage. Und dann ist man auch von vornherein sich schon einiger, als wenn man alles offen lässt und endlose Diskussionen hat. Das ist nicht gut. Das ist Glaubensbekenntnis, das ist jetzt viel zu umfangreich, als dass ich es vorlese. Wie gesagt, das könnt ihr auf der Homepage, auf meiner Homepage, l-gastmann.de oder Bibelgemeinde Pforzheim und so weiter sehen. Ich weiß ja nicht, ob ihr auch schon euch ein Glaubensbekenntnis oder Gemeindeordnung verfasst habt. Es ist eine Hilfe, um von vornherein eine gewisse Einheit in der Gemeinde zu wahren und eben falsche Lehren abzuwehren. Also Glaubensbekenntnis, da geht es um die biblische Lehre und die Abwehr falscher Lehren. Das möchte ich heute nicht darstellen. Das habe ich in diesem Buch aber getan. Früher hieß es, was wir glauben und bekennen. Jetzt habe ich es genannt, Glauben und Bekennen in der Endzeit. Da ist es ausführlich nochmal erklärt, wie das im Einzelnen zu verstehen ist. Jetzt aber die Gemeindeordnung. Ich lese mal vor. Vorbemerkung, diese Gemeindeordnung ist kein Gesetz, sondern lediglich eine Hilfe, falls Fragen und Unklarheiten in praktischen Gemeindeangelegenheiten auftreten. Grundsätzlich gilt in allen Lehr- und praktischen Fragen, auch den hier nicht angesprochenen Fragen, allein die Bibel, das Wort des lebendigen Gottes. Das ist also grundlegend wichtig. Wir stellen hier kein menschliches Wort über Gottes Wort, sondern unter Gottes Wort. Praktisch als eine Art Zusammenfassung wesentlicher Aussagen. Dann das Erste, Mitgliedschaft. Mitglied kann jeder wiedergeborene Christ werden, der so an Jesus Christus glaubt, wie es die Bibel lehrt und der auf sein eigenes Bekenntnis des Glaubens hin getauft ist. Also wir setzen die geistliche Wiedergeburt voraus und die Glaubenstaufe. Wir nehmen also keine Säuglingsgetaufe, wenn man so sagen will, auf, sondern die Glaubenstaufe gehört dann schon dazu. Da sind wir also gut evangelisch-freikirchlich, wie man so sagt, in baptistischen Traditionen. Und ich denke, bei euch ist es auch ähnlich, vermute ich mal. Weiter haben wir formuliert das Bekenntnis der Bibelgemeinde mit dem Titel, was wir glauben und bekennen, das nach bestem Wissen und Gewissen die biblische Lehre zusammenzufassen sucht, sollte von jedem Mitglied bejaht werden können. Also wenn gravierende Fragen da sind, dann wird es schwierig, aber wenn man es doch im Wesentlichen bejahen kann, dann ist auch die geistliche Einheit in der Gemeinde gewahrt. Dann das Nächste, die Taufe. Da haben wir so formuliert, wir taufen wiedergeborene Christen, Entschuldigung, es ist heute sehr heiß, auf das eigene Bekenntnis ihres Glaubens an Jesus Christus hin nach einem Taufgespräch. Also ich denke, das machen hoffentlich alle Gemeinden, dass sie erstmal ein Taufgespräch führen, dass niemand blind taufen, das dürfte an sich selbstverständlich sein. Aber dann haben wir auch geschrieben, ein Grundkurs über die wichtigsten Fragen des christlichen Glaubens sollte der Taufe vorausgehen. Weil wie gesagt, heute sich Leute bekehren, Gott sei Dank noch, völlig aus der Welt heraus, ohne jede Grundlage im Wort Gottes. Die kennen auch nicht das Alte Testament, wie der Kämmerer aus dem Morgenland, der dann am gleichen Tag getauft werden konnte, weil er schon die Jesaja-Rolle hatte, nur noch Fragen dazu hatte und dann wurde ihm der Messias offenbart. Deshalb heißt übrigens auch in der Apostelgeschichte, dass sie auf den Namen Jesu tauften, weil das war jetzt die neue Offenbarung, Jesus von Nazareth ist der Messias. Aber Jesus selber sagt, tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist ein Befehl Jesu. In der Apostelgeschichte wird eben der Name Jesu betont, weil das jetzt das Neue war. Versteht ihr? Aber deshalb können wir nicht sagen, wir dürfen nur auf den Namen Jesu taufen. Das ist falsch verstanden. In Matthäus 28 steht ganz klar auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Auf das eigene Bekenntnis des Glaubens hin, Grundkurs des Glaubens. Und bei uns ist es so, ich denke, das ist einfach die deutlichste Symbolik. Die Taufe wird vollzogen durch Untertauchen und geschieht im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Matthäus 28, Vers 19. Es gibt auch Gemeinden, die besprengen oder begießen. Das kommt, so denke ich, aus der Verfolgungssituation, wo man früher nicht öffentlich Taufen durchführen konnte. Da hat man es im Kämmerlein gemacht. Das war möglich. Es war auch Wasser, fließendes Wasser ist die Basis, vor allem das Wort Gottes. Aber wenn man die Möglichkeit hat, im Fluss oder im See in der Öffentlichkeit heute das zu machen, dann ist die deutlichste Symbolik für das Sterben und Wiederauferstehen gemäß Römer 6, Römerbrief Kapitel 6, das Untertauchen im Wasser. Und in dem Fall kann man es auch nach hinten machen. Es ist kein Aufdecken der Blöße, sondern das ist ja unter dem Wasser dann bedeckt, dieses Taufgrab. Ja. Manche taufen auch nach vorne, um die Blöße nicht aufzudecken, symbolisch. Aber durch das Wasser, was da ist, wird die Blöße nicht symbolisch aufgedeckt. Dagegen bei den Charismatikern, wenn die Leute nach hinten umfallen, wird die Blöße aufgedeckt und deshalb ist das dämonisch und okkult. Das darf man nicht machen. Aber wenn das Wassergrab ist, ist es bedeckt. Das möchte ich auch einfach kurz erklären, weil es da immer wieder viele Anfragen gibt. Untertauchen, Taufgrab. Wichtig ist aber, dass der Mensch einen Moment lang ganz untergetaucht ist. Komplett. Natürlich sagen wir vorher, dass die Luft anhalten sollen, ja, und beten dann für sie. Das ist klar, dass da nichts passiert. Und dann haben wir auch etwas hineingeschrieben. Das ist vielleicht ein heikler Punkt für manche, aber ich möchte es doch vorlesen. Und das kann auch Streit, unnötigen Streit vermeiden. Wir haben formuliert, wer zu uns kommt und schon anderweitig als entscheidungsfähiger Glaubender getauft wurde, und zwar womöglich in einer anderen äußeren Form als bei uns üblich, zum Beispiel begießen oder besprengen, der wird nicht noch einmal getauft, sondern seine Taufe wird von uns anerkannt, da wir nicht die Form der Taufe als heilsentscheidend ansehen, sondern das durch den Glauben persönlich angenommene Heilswerk unseres Herrn Jesus Christus. Habt ihr diesen langen Satz verstanden? Also praktisch, wenn jetzt jemand sagt, ich bin als Erwachsener getauft, ich war gläubig, habe mich dann taufen lassen, aber ich wurde nicht untergetaucht, ich wurde halt besprengt oder begossen, dann gehen wir davon aus, dass ja im Neuen Testament steht, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Und der Mensch war schon gläubig, wurde dann getauft. Dann sagen wir, bei uns in der Gemeinde haben wir so entschieden, um da Streit zu vermeiden, dann sagen wir, die Taufe ist gültig, weil du ja gläubig warst, wir müssen dich jetzt nicht nochmal untertauchen, weil es geht nicht um die Form in erster Linie, sondern um den Inhalt, das Bekenntnis zum Herrn Jesus Christus, die geistliche Wiedergeburt. Versteht ihr das? Ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt Gemeindespaltungen, etwa zwischen Mennonitenkirchengemeinden und Mennonitenbrüdergemeinden, unter anderem wegen der Taufform. Und ich finde das traurig, das müsste nicht sein. Ja. Entscheidend, erst Glaube, dann Taufe. Möglichst untertauchen, wo aber jemand schon in anderen Formen getauft ist, vielleicht mit weniger Wasser. Es hängt nicht von der Wassermenge ab, liebe Geschwister. Wollen wir doch da barmherzig sein und nicht über das Wort Gottes hinausgehen. Der dritte Punkt, wir haben insgesamt 9 Punkte, auch wieder 9 in der Gemeindeordnung. Christlicher Wandel, das ist ein heikler Punkt heute in vielen Gemeinden. Ich lese mal so vor. Das Leben als Christ sollte auch äußerlich sichtbar sein, und durch den Wandel im Licht zum Ausdruck kommen. Dabei gilt, dass unser Auftreten glaubwürdig sein soll, unsere Kleidung und Frisur anständig, also keine irgendwelche verrückten Modefrisuren, Angeberei und so weiter. Auch bei Männern gibt es heute, vielleicht noch mehr als bei Frauen manchmal. Und weiterhin keusch und dem jeweiligen Geschlecht entsprechend, also Männerkleidung, Frauenkleidung, die Thematik kennt ihr sicher auch. Es sollte erkennbar sein, der Mann als Mann, die Frau als Frau. Und unser Schmuck sollte innerlich sein. Wir müssen nicht großen Schmuck hier zur Schau tragen, um irgendwie angeben zu wollen. Alles, was Angeberei ist, Prahlerei, wird zur Sünde, wo man sich selber darstellen will vor der Welt. Darauf sollten wir achten. Nicht nur bei Frauen, auch bei Männern gibt es das. Protzige Uhren, große Autos, vergoldete Sachen und so. Das wird sehr schnell zur Sünde, wenn man irgendwie massiv hier auffallen möchte vor der Welt. Es hat mal jemand gesagt, bei uns in der Gemeinde, wenn eine Schwester, wie sollte eine Schwester angezogen sein? Er hat gesagt, wenn sie so hereinläuft, dass alle Männer sich nachher umdrehen, dann stimmt was nicht. Ja, das sollte nicht sein. Also man muss jetzt nicht wie eine graue Maus reinlaufen, muss auch nicht sein, aber man soll auch nicht unbedingt auffallen wollen und sich zur Schau stellen und schon gar nicht sexuell durch zu viel Haut. Ja. Wir haben vorher darüber geredet, wegen der Rocklänge, wie das sein sollte. Es sollte beim Sitzen, ist eine Richtschnur, das Knie bedeckt sein, ja, damit man nicht jemand hier in Anfechtung und Nöte bringt. Das ist ein biblisches oder sagen wir mal erfahrungsmäßiges Richtmaß jetzt. Keuschheit ist auch hier wichtig, auch bei Männern und auch natürlich bei den Schwestern. Jede Schwester hat hier auch einen Auftrag, nicht zum Fallstrick für Brüder zu werden. Ja, dann haben wir weiter so formuliert. Eheringe gelten dabei nicht als Schmuck, sondern als äußeres, sichtbares Symbol der Treue. Als Christen sind wir durch unser Auftreten und unsere Kleidung, insbesondere in unseren Versammlungen, Vorbilder für andere Menschen. Wichtiger als die äußeren Formen ist uns aber die herzliche Liebe zueinander und die Barmherzigkeit miteinander, wenn ein Bruder oder eine Schwester in Mitteldingen, also in nicht heilsentscheidenden Fragen, eine andere Erkenntnis hat. Gemäß 1. Korinther 13, die Liebe des Herrn, Römer 14, starke und schwache im Glauben. Und jetzt wichtige Formulierung, wenn wir selber erkennen, dass uns gewisse Einflüsse aus der Welt vom schmalen Weg mit dem Herrn Jesus wegziehen würden, dann meiden wir sie, und zwar freiwillig. Nicht, weil der Älteste uns beobachtet, sondern weil Gott unser Herz sieht. Dann meiden wir sie und halten uns von ihnen fern. Das kann beim einen das Fernsehen sein, was ihn wegzieht vom Herrn, beim anderen das Internet, beim dritten Geiz oder Habgier oder irgendwas. Dann müssen wir wachsam sein und solchen Sünden entgegentreten. Wenn man Internet benutzt beruflich, dann sollte man einen inneren Filter in sich tragen oder vielleicht auch einen äußeren Filter einsetzen. Christlicher Wandel, ein großes Thema, darüber könnte man allein schon eine ganze Woche halten. Wir wollen da nicht gesetzlich sein, aber es geht darum, dass man einander keinen Anstoß macht und einander nicht zu Fall bringt. Dann das Abendmahl. Das Abendmahl feiern wir, von Ausnahmen abgesehen, 12-mal im Jahr bei uns in der Gemeinde. Wir machen das meistens am ersten Sonntag im Monat. Wir haben es zuerst einige Jahre vor dem Gottesdienst gemacht, jetzt machen wir es im Gottesdienst. Es gibt verschiedene Formen in den Gemeinden, wie sie es machen. Und da sind alle eingeladen, die wiedergeboren sind. Die Einsetzungsworte 1. Korinther 11 werden verlesen. Und man sollte auch ein versöhnungsbereites Herz haben. Und wer es empfängt, aus Ehrfurcht vor dem Herrn aufstehen. Das fünfte, das Gebet. Wir haben so formuliert, beim Gebet steht oder kniet die Gemeinde, soweit es dem Einzelnen möglich ist, aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Und wir achten die biblische Ordnung 1. Korinther 11 bezüglich der Kopfbedeckung der Frau beim Beten und Weissagen nicht als kulturelle Gegebenheit, wie es heute oft hingestellt wird, sondern, so wie es geschrieben steht, als alle Zeit gültige Schöpfungsordnung Gottes. Ich freue mich, dass auch hier viele Schwestern ihr Haupt bedecken als Zeichen der biblischen Schöpfungsordnung. Wer es noch nicht erkannt hat, lest doch einfach mal ganz unvoreingenommen 1. Korinther 11. Es ist keine heilsentscheidende Frage, wie man so schön sagt, aber einfach ein Gehorsamsschritt. Wenn man es erkannt hat, ja, es steht wirklich da, vielleicht sollte ich doch mal drüber nachdenken. Aber natürlich auch im Herzen sich dann seinem Ehemann freudig unterordnen. Und der Mann wird dann auch seine Frau freudig lieben. Es muss ein Geben und Nehmen sein. Man kann viel äußerlich machen, aber das Herz muss ja natürlich dabei sein. Das ist ganz wichtig. Weiter haben wir geschrieben bezüglich Gebet. Jeder Christ sollte sich bewusst sein, dass wir im Gebet, ja im gesamten Gottesdienst mit dem lebendigen Gott reden und sich dementsprechend ernsthaft und keusch verhalten. Sogenannte moderne Gebetsformen lehnen wir ab, also wo man dann so wie im Spiritismus so Ketten bildet oder Kreise und so. Man kann mal so beten, aber man muss aufpassen, Spiritismus fließt dann die Energie durch, auch bei den Extremcharismatikern. Die wollen immer berühren, die Leute. Bei Berührungen und Handauflegungen sehr, sehr vorsichtig sein. Da wird Geist übertragen. Man muss jemanden sehr gut kennen, bevor man sich die Hände auflegen lässt. Dann Liedgut und Musik, auch ein heißes Eisen. Wir haben es so formuliert, wir singen tiefgründige geistliche Lieder, die Verstand und Herz ansprechen und den Geist der Gläubigen zu Gott erheben. Ich habe mich auch über eure Lieder hier gefreut. Das geht wirklich zu Herzen, solche Lieder. Dabei hüten wir uns vor jeder Form einseitig seelisch oder körperlich stimulierender Musik. Zum Beispiel vor Rock- und Popmusik oder auch vor das Gefühl manipulierenden charismatischen Chorussen, die dauernd wiederholt werden, bis die Leute in Trance fallen und dann soll das Zungengeplapper anfangen. Das ist auch gefährlich, wenn die Leute in hypnotische Zustände geführt werden. Wir müssen den Verstand nicht ausschalten, sondern einschalten und Gott von Herzen mit klarem Verstand nüchtern und wachsam anbeten. Ganz wichtig. Deshalb halte ich auch nichts davon, wenn manchmal mehr Vorprogramm ist, als dann die eigentliche Predigt. Das ist auch eine große Gefahr. Und wir haben auch so formuliert, um Schaden vorzubeugen. Wir haben geschrieben, wir bevorzugen deshalb in unseren Versammlungen natürliche Instrumente ohne elektronische Verstärkung. Zuerst haben wir geschrieben, wir benutzen ausschließlich, aber dann gibt es auch bei uns auch ein Keyboard und das ist elektronisch. Aber wir würden jetzt nie auf die Idee kommen, das Schlagwerk einzuschalten. Das ist gleich der nächste Punkt. Ohne elektronische Verstärkung und wir dulden weder moderne Bands noch Schlagzeug. Schlagzeug ist natürlich ein Instrument, man kann es auch dezent einsetzen oder im klassischen Orchester, aber es hat eine rhythmisch dominierende Wirkung und tendiert dazu, ein Unterhaltungsgefühl zu erzeugen, wie bei Unterhaltungsmusik, bei der Popmusik, Popularmusik oder bei der Rockmusik. Auch Rock und Roll kommt ja von Beischlaf, sexuelle Gefühle anzuheizen. Und das hat mit Anbetung Gottes nichts zu tun. Das Schlagzeug ist ganz besonders leider prädestiniert, diese eher fleischlichen Dinge zu fördern. Versteht ihr, was ich meine? Deshalb haben wir gesagt, bei uns kommt erst gar keins rein. Und wenn ich in der Gemeinde bin, dann bin ich dann schon Schlagzeug stehen sehe. Manchmal denke ich, oh, da sollte man vielleicht doch mal was sagen. Wie spielen die das und was für Sachen werden da hervorgerufen, dass man auch da einfach wachsam ist. Von Professor Adolf Kraul gibt es ein sehr gutes Buch über Rock, Pop und Technomusik und ihre Wirkungen. Der hat auf über 400 Seiten die Gefahren dieser modernen Popular- und Rock- und Technomusik erklärt und warum das für geistliche Christen nicht förderlich ist, weil es das Fleisch stimuliert. Dann noch drei Punkte, dann bin ich soweit durch, dann könnt ihr euch schon mal die Fragen überlegen. Siebtens, Mission. Und da haben wir uns auch kennengelernt auf der Straße. Die Bibelgemeinde Pforzheim unterstützt Missionare im In- und Ausland durch Gebet und Gaben. Wichtig, dass wir an die Außenmission denken, aber auch an die Mission vor Ort. Deshalb haben wir gesagt, sie betreibt auch selber Mission durch ihre Gemeindeglieder, zum Beispiel durch gemeinsame missionarische Einsätze, Schriftenstand und Traktatverteilung etc. Das war von Anfang an unser Ziel, verlorene Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Wir haben so einmal im Monat einen Missionseinsatz im Schnitt und sind da sehr dankbar, dass das noch erlaubt ist, auch wenn es immer mehr reduziert wird. Deshalb haben wir jetzt auch mit anderen Gemeinden zusammengeschlossen, damit es wieder 12-mal im Jahr stattfinden kann. Dann das Achte, Kontakt zu anderen Christen. Wir sehen uns mit allen wiedergeborenen Christen geistlich verbunden, auch wenn wir in dieser Endzeit unter Umständen nicht alle ihre Lehren und Formen von der Bibel her gutheißen und übernehmen können. Also es gibt natürlich unterschiedliche Prägungen in Gemeinden. Die einen machen so, die anderen so, sind so angezogen oder diese Musikstile. Das, aber trotzdem sind es wiedergeborene Geschwister. Deshalb sehen wir uns auch da verbunden. Aber wir schließen uns jetzt nicht zusammen im Dachverband. Das kommt gleich und deshalb haben wir es so formuliert. Und ich denke, die Gemeinde der Zukunft, die überleben will in der Endzeit, wird eine Gemeinde sein wie in einem Netzwerk, eine Netzwerkstruktur. Nicht, dass oben irgendein Papst ist, der dann selber falsch tickt, sage ich mal, und dann alles verführt, sondern im Netzwerk, wo da eine unabhängige Gemeinde ist und dort eine unabhängige Gemeinde, die durch ihre eigenen Brüder dort geleitet wird. Und wenn eine Gemeinde kippt, kippen die anderen nicht gleich mit, sondern es ist wie ein Netzwerk. Wenn aber ein Dachverband ist, der die Leute dann zur Schulung einlädt und alles von oben her verdirbt durch falsche Lehren, dann kippen alle gleich mit. Deshalb lieber Netzwerk, da ein Punkt, dort ein Punkt. Ja, versteht ihr? Und deshalb haben wir so formuliert, wir sind wie in einem freien Netzwerk mit anderen bibeltreuen Gemeinden, auch mit euch hier, als Brüder und Schwestern verbunden. Wir unterstellen uns aber, wegen der heutzutage großen Gefahr der Verwässerung des Evangeliums, keinem Dachverband irgendeiner Art, vor allem auch nicht der Evangelischen Allianz, die ja immer ökumenischer geworden ist. Ich habe schon mal gesagt kürzlich, die sollte sich jetzt eine ökumenische Allianz umbenennen, wenn sie ehrlich ist. Also keinem Dachverband irgendeiner Art, sondern wir unterstehen allein unserem Herrn Jesus Christus, ihm allein sei alle Ehre. Das waren die 8 Punkte, die wir die ersten Jahre hatten und 5 Jahre später haben wir noch einen 9. Punkt ergänzen müssen, weil wir eine unselige Diskussion plötzlich hatten wegen der Feiertage. Das sind Erfahrungen im Lauf einer längeren Gemeindegeschichte. Ich habe gehört, ihr habt auch schon einiges erlebt hier in der kurzen Zeit. Aber wir hatten eine Diskussion wegen der Feiertage. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon hattet. Ja, ihr dürft keinen Weihnachtsbaum haben, das ist heidnisch und wir kommen nicht an Weihnachten, das ist ein heidnisches Fest oder Ostern, das Tarte, habt ihr das auch schon gehört, solche Theorien? Ja? Wir haben dann so formuliert als Brüder, wir haben uns zusammen getroffen, haben gebetet im Bruderrat und da haben wir so formuliert. Feiertage, 9. Punkt hier. Wir als Bibelgemeinde Pforzheim gedenken an den offiziellen Feiertagen in unseren Gottesdiensten an die Geburt, Passion, Auferstehung und Himmelfahrt unseres Herrn Jesus Christus, sowie an die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten. Wir tun dies allein in Anknüpfung an die biblischen Berichte. Steht ja in der Bibel, Geburt Jesu, Auferstehung Jesu, Kreuzigung Jesu, Himmelfahrt, oder steht es nicht in der Bibel? Also steht doch in der Bibel, ist biblisch. Wir tun dies allein in Anknüpfung an die biblischen Berichte und wir wollen dadurch mit dazu beitragen, dass das Heilswerk unseres Herrn in unserem Land nicht in Vergessenheit gerät. Um es mal deutlich zu sagen, wenn wir Weihnachten abschaffen, haben wir nur noch Ramadan. Ist uns das bewusst, diesen ganzen Weihnachtsgegnern? Ja? Wollt ihr dann lieber nur noch Ramadan und Tag der Deutschen Einheit, das war's dann, oder was? Ja? Sind wir doch froh, solange noch die christlichen Feste erlaubt sind. Ich verstehe diese Leute wirklich nicht. Und außerdem gab es in jedem Tag des römischen Kalenders heidnische Gottheiten, nicht nur am 24. Dezember. An jedem Tag hatten sie irgendwelche Götter eingesetzt. Wer Weihnachten am 3. Juni, wäre da auch ein heidnischer Gott. Auch wieder heidnisch, oder was? Und jetzt erkläre ich euch mal, ich will jetzt damit niemanden provozieren, aber es ist jetzt vielleicht ein bisschen lustig oder auch nicht, warum der Weihnachtsbaum ein christliches Symbol ist. Kürzlich auch mal gefragt bei einer Versammlung, habe gefragt, ist der christlich oder heidnisch? Haben alle geschrien, heidnisch. Ich sage mal so, wir brauchen das nicht. Ja, wir brauchen keinen Weihnachtsbaum, müssen wir uns nicht drüber streiten. Aber ich kann euch genauso wie die anderen sagen, dass der heidnisch ist, kann ich euch erklären, warum der christlich ist. Soll ich es mal machen oder nicht? Also, es kommt da über, Herr Gastmann hat erklärt, der Weihnachtsbaum ist christlich auch. Aber ich sage es trotzdem. Also die anderen sagen ja, die sagen heidnisch, sagen, das ist der Baalsbaum mit den Baalskugeln und den Baalslichtern, alles Baal, Baal, Baal. Und ich sage jetzt, warum es christlich ist. Erstens, es ist ein Baum, den Gott hat wachsen lassen, ein Geschöpf Gottes, wunderschöne Tannen. Dann dieser, und er symbolisiert den Baum des Lebens aus der Bibel. Er ist ein lebendiger Baum, grün. Dann die Kugeln sind ein Symbol für die Ewigkeit Gottes. Ja, eine Kugel endet nie. Die Kerzen sind das Licht der Welt, Jesus Christus selber. Der Schmuck des Baumes, in dem Fall, sind die Geschenke der Weisen. Hat das schon noch niemand erklärt? Ganz einfach, ist die christliche Deutung des Tannenbaums. Was ich sagen will, Symbole sind mehrdeutig, die lassen sich so oder so deuten. Wenn ich jetzt irgendwo einen Kreis habe, kann ich sagen, das ist ein Satanskreis, ich kann aber auch sagen, Symbol für die Ewigkeit Gottes. Wenn ich dieses Dreieck habe, kann ich sagen, Trinität oder satanistisches Zeichen, oder wenn ich dieses Auge habe, in manchen Kirchen, es ist das allsehende Auge Gottes. Manche sagen dann, es sei das Auge Luzifers. Also es sind genau das Gegenteil. Symbole lassen sich so deuten oder ganz anders. Deshalb mit Symbolen müssen wir auch barmherzig miteinander sein. Und bei uns ist auch so, es gibt einige wenige Leute, die sagen, wir wollen kein Weihnachten, wir kommen aber trotzdem zu euch. Wir haben deshalb in der Gemeinde keinen Baum aufgestellt. Aber aus Rücksicht auf die, sage ich mal, schwachen Gewissen in dem Fall. Aber es ist auch nicht kein Verbrechen. Es ist aber auch nicht notwendig. Also das sind solche Mitteldinge, die nicht heilsentscheidend sind. Aber leider wird darüber oft so viel diskutiert und Zeit totgeschlagen. Ich habe jetzt auch viele Worte verschwendet wegen dem Thema. Aber ich weiß, dass es vielen auf den Nägeln brennt. Ja. Also lassen wir uns da nicht in irgendeinen Fanatismus treiben. Und das Problem ist ja, dass dann diese lieben Geschwister, die das ablehnen, denken, sie seien frömmer als die anderen. Und damit sind sie schon in die Falle Satans getappt. Wisst ihr das? Ah, ich feiere kein Weihnachten, ich bin frömmer als ihr. Da sage ich, ja, vielleicht bist du ja ein Zeuge Jehova, die feiern ja auch kein Weihnachten. Na, dann gehst du ja in diese Richtung. Das sind übrigens keine Christen, die Zeugen Jehovas, das sind eher Muslime, weil die lehnen Jesus als Sohn Gottes ab, genau wie die Muslime, und sagen, er sei nur ein Erzengel Michael. Ich habe das ja in meinem dicken Buch da über Zeugen Jehovas alles erklärt. Also in die Falle wollen wir nicht gehen. Nun, liebe Geschwister, ich habe euch jetzt lange hier strapaziert. Wichtig ist, dass wir einfach beten, dass der Herr selber seine Gemeinde bauen kann, dass wir ihm nicht im Wege stehen, dass wir gereinigt sind durch das Blut Jesu Christi, dass wir Heilsgewissheit haben, dass wir wissen dürfen, wenn wir hier die Augen zumachen, dann werden wir beim Herrn Jesus im Himmel sein. Und die Frage, die ich abschließend stellen will vor der Fragenrunde jetzt, hast du diese Heilsgewissheit? Weißt du, wenn du heute stirbst, ich werde beim Herrn Jesus sein, ich bin sein Kind, reingewaschen durch sein Blut. Das ist das Entscheidende, nicht die Frage mit Weihnachtsbaum und das Ganze. Das ist wirklich Müll, diese Diskussion. Nein, das Entscheidende ist, bist du ein Kind Gottes, gehörst du zu Jesus Christus. Das ist das Wichtigste. Amen. Ich möchte jetzt noch mit uns beten und dann nach dem Gebet dürft ihr eure Fragen stellen. Geliebter Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du auch heute noch Gemeinde baust in dieser Endzeit. Bitte bewahre uns noch lange diese Möglichkeit. Und du hast auch gesagt, selbst die Pforten der Hölle werden deine Gemeinde nicht überwinden. Und so baue du noch hier in Bietigheim oder in Pforzheim und anderen Orten bibeltreue Gemeinden, wo du von Herzen angebetet und geehrt wirst. Schenke auch auf den Straßen noch viele Bekehrungen von Menschen, die ohne dich verloren gehen. Herr, sei du gnädig und segne uns bitte weiterhin. Amen.
Amen.